Wir betrachten heute eine Begebenheit, wo Jesus bei Zachäus zu Hause ist. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Jesus befindet sich auf seiner letzten Reise nach Jerusalem. Er wusste, dass er ein schreckliches Ende vor sich hatte. Und die, die Geschichte kennen, also das Leben von Jesus, wissen, dass er nicht mit fliegenden Fahnen den Tod gelaufen ist, sondern dass ihm das sehr, sehr schwer gefallen ist und dass er sich auch gefürchtet hat vor diesem Sterben. Es war ein, wie wir es auch schon gehört haben, ein sehr schmerzhaftes Sterben, so wie wir das uns kaum vorstellen können. Er wusste also, das ist mein letzter Weg, ich werde das letzte Mal nach Jerusalem reisen, dort werde ich hingerichtet. In Jericho macht er Halt beim Zöllner Zachäus und lädt sich dort ein bei Zachäus. Und durch diese Begegnung wird Zachäus zu einem eifrigen Anhänger von Jesus. Jesus sagt den Leuten dann in diesem Haus von Zachäus, was eigentlich sein Auftrag ist. Er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Jesus ist nicht gekommen, um denen Menschen, die es schon gut geht und die Menschen, die schon wissen, dass sie auf dem richtigen Weg sind und Menschen, die eh wissen, dass alles, was sie machen, gut ist, um denen noch zu sagen, ihr seid ja wirklich gut. Sondern Jesus ist gekommen zu denen, die sagen, ich schaffe mein Leben nicht, ich habe versagt, meine Gedankenwelt ist konfus, ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus, ich schaffe das Leben nicht. Jesus ist gekommen, um ihnen das Leben zu geben. Er ist gekommen, zu suchen, was verloren ist, um es zu retten. Das war der Auftrag von Jesus. Und dann lesen wir im Lukas Kapitel 19, Vers 11, alle Leute hatten gehört, was Jesus zu Zachäus sagte. Deshalb, und weil Jesus nun auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue Welt Gottes werde in allernächster Zukunft anbrechen. Also diese Leute, die hatten erkannt, Jesus ist ganz eine besondere Persönlichkeit. Sie haben jetzt eben erlebt, wie Zachäus sein Leben veränderte. Geld, das er unrechtsmäßig eingezogen hat, wieder zurückgibt, vierfach nach dem Gesetz. Ganz enorm, was dieser Mann getan hat. Und nun denken diese Gäste, wenn Jesus nach Jerusalem geht, dann wird er in Jerusalem die Herrschaft aufrichten. Er wird König werden. Er wird die Römer aus Israel rauswerfen und endlich wird das Friedensreich aufgerichtet werden, das Gott unserem Volk schon lange versprochen hat. Die Ankündigung von Jesus gegenüber seinen Jüngern, dass er nach Jerusalem gehen wird und dass er geschlagen und dass er ausgepeitscht und getötet wird. Das ging an den Jüngern vorbei, wie wenn Jesus irgendwie etwas anderes erzählt hätte. Das ging bei denen hier rein und hier raus. Jesus hat immer wieder gesagt, was ihm in Jerusalem begegnen wird und keiner hat es ihm geglaubt. Jeder hat gedacht, ja, der wird dann vielleicht etwas geschlagen, da gibt es dann vielleicht einen Krieg, einen kleinen Kampf und Jesus wird siegen und wird dann den Thron besteigen. Und auch nach der Kreuzigung äußerten sich die Jünger sehr enttäuscht zu ihrer Hoffnung. Sie sagten, ohne Jesus zu erkennen, und wir hatten doch gehofft, er, Jesus, sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Nach dem Tod Jesu waren sie frustriert. Sie hatten erwartet, Jesus würde Israel befreien und er ist gestorben. Und selbst als Jesus nach der Auferstehung mit seinen Jüngern sprach, interessierten sich die Jünger sehr, sehr stark für das Königreich Gottes. Und sie stellten Jesus die Frage, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Königreich für Israel? Das ist interessant. Das ist eine Frage, die durchgeht, die die Jünger beschäftigt. Sie wissen, Jesus wird ein Königreich aufrichten, was Gott versprochen hat im Volk Israel im Alten Testament, wird irgendwann eintreffen. Die Erwartung war richtig. Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, nein, ihr seid völlig auf dem falschen Dampfer, das könnt ihr vergessen. Nie werde ich ein Reich aufrichten. Nie werde ich König sein. Nein, die Erwartung war richtig. Nur die Vorstellung, wann das eintrifft, die war falsch. Jesus wird kommen und er wird sein Königreich aufrichten. Und wir als seine Nachfolger, als seine Kinder, wir werden mit dabei sein, wenn Jesus sein Königreich aufrichtet. Das werden wir auch heute noch sehen. Aber mit einer Erzählung, mit einem Gleichnis versucht nun Jesus bei Zachäus diesen Leuten zu erklären, wie sein Weg aussehen wird und vor allem auch, wie der Weg der Jünger aussehen wird. Ich lese Lukas Kapitel 19 ab Vers 11 bis Vers 27. Alle Leute hatten gehört, was Jesus zu Zachäus sagte. Deshalb, und weil Jesus nun auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue Welt Gottes werde in allernächster Zukunft anbrechen. Darum fügte Jesus noch ein Gleichnis hinzu. Also er hat ihnen noch etwas erzählt, um sie von ihrer falschen Vorstellung wegzubringen. Er sagte, ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem ein Pfund Silberstücke und sagte zu ihnen, treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiden. Deshalb schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere Pfund eingebracht. Sehr gut, sagt sein Herr, du bist ein tüchtiger Diener. Weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte. Der zweite kam und berichtet, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 5 weitere Pfund eingebracht. Der Herr sagt zu ihm, dich mache ich zum Herrn über 5 Städte. Ein dritter aber kam und sagte, Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es im Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Zu ihm sprach der Herr, du Nichtsnutz. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen. Es gab also damals schon Banken. Das ist kein Irrtum. Dann sagte er zu dem Umstehenden, nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die 10 erwirtschaftet hat. Sie wandten ein, Herr, der hat doch schon 10. Aber der König erwiderte, ich sage euch, wer viel hat, soll noch mehr bekommen. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Nun aber zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Jesus greift hier in dieser Erzählung ein Ereignis auf, das den Juden sehr, sehr bekannt war. Ein Mensch von hoher Herkunft, von königlicher Herkunft, zieht in ein fernes Land, um das Königtum zu bekommen und dann als beglaubigter König zurückzukehren. Er betraute seine Diener, gab ihnen Geld, eine gewisse Summe, und sie sollen damit arbeiten. Es war eine kleine Summe hier. Das ist noch wichtig zu beachten, ich komme dann nochmal drauf. Eine kleine Summe. Und dann gibt es Bürger, die senden eine Gesandtschaft hinter diesem Mann her und lassen dann dem, der ihn beglaubigt, sagen, mach den ja nicht zum König. Wir wollen den nicht. Wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und dies ereignete sich in Israel exakt nach dem Tode Herodes des Großen. Herodes der Große war ja der, der zur Geburt von Jesus herrschte. Das war der, der die Kinder tötete. Und das war der, von dem auch Jesus und Maria und Josef geflohen sind nach Ägypten. Und dann ist Herodes der Große gestorben und hat ein Testament hinterlassen und er wollte sein Königreich dem Archelaus, einem seiner Söhne, übergeben. Er hat das testamentarisch verschrieben, nur mit dem Vorbehalt, dass der römische Kaiser diesen, also seinen Sohn als König in Israel beglaubigt. Das musste dann noch geschehen. So war das geordnet. Übrigens war Archelaus ein sehr brutaler Herrscher dann. Bevor er nach Rom zog, um sich vom Kaiser zum König befördern zu lassen, richtete er im Tempelbezirk in Jerusalem noch ein Blutbad an. Dann zog er mit seiner Verwandtschaft weg. Er war übrigens auch, man findet ihn übrigens auch in der Bibel, wer das dann nachlesen will, mal Matthäus Kapitel 2, Vers 22. Dort ist der Archelaus einer, der dazu beiträgt, dass die Familie von Jesus in das Land Galiläa zieht und nicht ins Land Judäa, wo Archelaus geherrscht hat. Eine Gesandtschaft von 50 Mann, Bürgern aus Israel, Juden reisen also nach Rom, dem Archelaus hinterher oder voraus, wie auch immer. Und über 8000 Juden, die in Rom ansässig sind, kamen vor den römischen Kaiser und verlangten, dass Archelaus nicht König wird in Israel. Und trotzdem wurde er wenigstens provisorisch eingesetzt. Er hat dann so eine furchtbare Herrschaft ausgeübt, dass er dann wieder abgesetzt wurde. Und deshalb haben wir dann, als Jesus hingerichtet wird, keinen König dort, sondern wir haben so eine Art Konsul. Oder Pontius Pilatus, der hat dann praktisch diese Funktion des Archelaus übernommen, der eigentlich ein König war. Dieses Ereignis war nun natürlich Israel sehr, sehr bekannt und geläufig. Und genau in Anspielung auf dieses Ereignis erzählt nun Jesus dieses Gleichnis, dass die Leute sich irgendwas Konkretes vorstellen können, was er meint. Jesus selbst ist der König, der in ein fernes Land reist. Das ferne Land ist der Himmel bei seinem Vater. Er geht zu seinem Vater. Und damit weist Jesus auf sein Sterben, auf seine Auferstehung und Himmelfahrt hin. Und nun rief er 10 Diener und gab jedem Geld in der Höhe von etwa 10 Tagelöhnen. Das sind relativ wenige, etwa 3 Monatslöhne. Das heißt, das ist wichtig zu beachten, diese Diener, die dieses Pfund Silberstücke oder diese 100 Tagelöhne bekommen, die bekommen nicht die Aufgabe, das Königreich zu verwalten, sondern sie bekommen die Aufgabe, mit diesem Pfund zu wirken, aber nicht das Königreich zu verwalten. Diese Diener von Archelaus, die mussten dann schon sehen, dass sie das Königreich halten, dass sie die Machterhaltung gewährleisten, wenn er zurückkommt. Aber die bekommen nur 10 oder 100 Tagelöhne, wenig. Sie haben also nicht die Aufgabe, das Königreich weder aufzubauen noch zu verwalten, sondern nur mit diesen 100 Tagelöhnen zu wuchern, etwas damit anzufangen. Die Bürger, die dem Magen nachreisen, das sind die Juden, die Jesus als Messias nicht anerkennen wollen. Die sagen, wir wollen den nicht. Jesus ist nicht der Messias, wir wollen ihn nicht. Die sagen, Jesus ist der Beelzebub, der Höchste der Teufel. Das sind diese Leute, die Jesus nicht wollen als König. Und Jesus macht nun deutlich mit dieser Erzählung, Ich werde das Königreich noch nicht aufrichten, so wie ihr jetzt eigentlich erhofft, sondern ich werde euch zuerst eine gewisse Zeit verlassen. Ihr werdet eine kleine Schar sein und ihr werdet euch bewähren müssen und ich überlasse euch ein gewisses Geld, mit dem könnt ihr handeln. Jeder Diener bekommt nun gleich viel, oder ist falsch gesagt, jeder bekommt gleich wenig. Jeder bekommt wenig. Und der angehende König möchte offenbar sehen, wie die Diener mit dem umgehen, ob sie treu sind, mit diesem geringen Auftrag. Und das ist genau und exakt unsere Situation. Wenn wir ewiges Leben haben, so sind wir in derselben Situation. Unser König ist weg. Niemand denkt, dass wir einen König haben. Wenn jemand hier in den Helvetiaplatz hineinkommt, in unseren Gottesdienst besucht, denkt niemand, dass wir ein Volk von Königskindern sind. Sie kennen unseren König nicht. Wir wissen, wir sind hier und wir wissen, Jesus ist unser König. Aber das wissen wir. Das glaubt uns ja keiner, außer es ist auch Christ. Und dann wird der Zeitpunkt einmal kommen, wo Jesus tatsächlich in seine Herrlichkeit kommen wird. Und dann werden alle sehen, dass er König ist. Aber jetzt ist das noch nicht so. Das ist unsere Situation. Unser König ist weg, niemand kann ihn sehen. Und wir sind zurückgelassen mit einer kleinen Aufgabe und mit einer kleinen Gabe. Wir haben eine Anzahlung bekommen. Paulus nennt das oder erklärt das den Ephesern in Bezug auf den Heiligen Geist, wo er sagt, dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere halten, alles, was Gott uns versprochen hat. Dieser Geist wird nun in unserem Leben wirksam. Wir leben nun nicht mehr aus unserer eigenen Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Aber eben, Gott nimmt uns nicht einfach in Besitz. Wir können den Geist Gottes hindern. Wir können ihn blocken. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Knechtschaft, der uns knechtet und befiehlt. Und wenn wir nicht parieren, dann schlägt er uns. Der Geist Gottes ist eben ein Geist, der führen will. Und deshalb sagt auch der Paulus an einem anderen Ort, ermahnt er uns, den Geist Gottes nicht zu dämpfen. Wir können ihn zurückschlagen, wir können widerstehen, wir können sagen, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht. Und dann will ich es eben nicht. Aber eines ist für uns ganz wichtig. Jesus überfordert uns nicht. Er erwartet nicht, dass wir die Welt auf den Kopf stellen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass Christen den Eindruck erwecken und uns immer wieder glauben machen wollen, dass wir als Gemeinde Jesu die Welt auf den Kopf stellen müssen. Dass wir heute die ganze Welt verändern müssen. Hier dieses Gleichnis ist ein herausragendes Beispiel, dass Jesus das wirklich nicht gemeint hat. Wir können nicht einmal als Gemeinde am Helvetiaplatz Zürich auf den Kopf stellen. Was wir können, ist mit dem, was uns Gott gegeben hat, das Optimale zu tun. Was wir können, ist mit der Gabe, die uns Gott gegeben hat, zu wuchern und zuzulassen, dass Gott mit uns arbeitet und dass seine Kraft zum Tragen kommt. Das können wir tun. Aber wir können nicht die ganze Welt umkrempeln und wir können schon gar nicht das Reich Gottes in dieser Welt aufrichten. Das wird Jesus selber tun. Und das wird dann klappen, das kann ich euch garantieren. Das funktioniert dann. Aber wir haben genug zu tun, wenn wir das tun, zu dem uns Gott befähigt, durch seinen Geist und indem wir bereit sind, uns führen und leiten zu lassen. Gott überfordert uns nicht. Und nun kommt dieser Fürst, dieser rechtmäßige König zurück. Er tritt jetzt offiziell seine Regierung an, vor aller Augen. Und zuerst lässt er seine Leute zu sich kommen und will mit ihnen abrechnen und er will sie, und das ist noch wichtig zu sehen, er will sie belohnen. Seine Absicht ist Belohnung, nicht Bestrafung. Die Diener Gottes werden eigentlich belohnt. Und zuerst lässt er eben dann die Leute vorsprechen. Dann kommt einer und sagt, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 Pfund eingebracht. Beachtlich, die Bescheidenheit dieses Mannes. Der war offenbar extrem erfolgreich. Ich weiß zwar nicht, wie lange das ging, aber der hat jetzt 1 Pfund bekommen, Silberstück, und hat das verzehnfacht. Das ist eine Wahnsinnsrendite. Aber er sagt nicht, du kannst stolz auf mich sein, was ich gemacht habe, sondern er sagt, dein Pfund hat so viele eingebracht, wie wenn er nichts damit zu tun gehabt hätte. Das ist interessant, diese Haltung. Dieser Mann spiegelt das, was wir auch von Jesus hören, wo er sagt, so ist es auch mit euch, wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts, wir haben nur getan, was uns aufgetragen war. Also dieser Mann hatte offenbar den Eindruck, ich habe eigentlich nur das Natürlichste gemacht, was ich gemacht habe. Ich habe nichts Besonderes gemacht. Dein Pfund hat das eingebracht. Hättest du mir das Pfund nicht gegeben, das hätte sich nicht vervielfältigen können. Und der König rühmt seinen Diener und sagt, sehr gut. Du bist ein tüchtiger Diener, weil du in so kleinen Dingen, beachten wir wieder, so kleinen Dingen, es war etwas Kleines, treu und zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über die 10 Städte. Weil du in kleinen Dingen, also es ist etwas, das zu bewältigen ist. Wir tun oft so, dass Gott von uns Dinge verlangen würde, die wir nie bewältigen können. Immer überfordert er uns und wir hecheln und haben Angst, es wird nie reichen. Und sagt, weil du in diesen kleinen Dingen zuverlässig warst, werde ich dich über 10 Städte setzen. Und jetzt hat er also 10 Pfund, das kann er noch behalten, und verwaltet 10 Städte. Er hat ihm das also nicht abgenommen, den Gewinn, wohlbemerkt. Und nun bekommt dieser eben seinen Lohn. Dasselbe beim zweiten Knecht, der hat 5 Pfund erwirtschaftet, also auch noch eine recht hohe Rendite. Er wird über 5 Städte gesetzt. Also ihre Macht, die sie bekommen, die Verantwortung, die sie bekommen, ist fast unverhältnismäßig groß im Vergleich zu dem, was sie erwirtschaftet haben, was ja an sich etwas Geringes ist, ein kleinerer Ertrag an sich. Der König wollte offenbar die Treue seiner Knechte prüfen oder sehen, wie sie zuverlässig sind. Es hängt also nicht davon ab, wie mächtig und einflussreich wir sind. Jesus möchte, dass wir treu sind. So sagt Jesus der Gemeinde in Philadelphia, eure Kraft ist nur klein. Ich staune manchmal, ich habe diesen Vers gern, weil meine Kraft ja auch oft klein ist. Und auch unsere Kraft als Gemeinde, sind immer noch eine Gemeinde, wo wir sagen müssen, ja, unsere Kraft ist klein. Manchmal hat man den Eindruck, es liegt nur immer alles an Größe und an Kraft und an Macht, auch im Reich Gottes. Aber wir sehen, dass Gott oft eine andere Sicht hat. Er sagt dieser Gemeinde, eure Kraft ist klein, trotzdem habt ihr euch nach meinem Wort gerichtet und das Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Das ist eine der einzigen Gemeinden, die gerühmt wird, deren Kraft klein ist. Es geht nicht um Kraft und Macht, es geht um Treue. Wenn wir Gottes Wort bewahren, und das heißt nicht nur, wenn wir es wissen, sondern wenn wir dementsprechend leben, wir wissen ja viel. Wir wissen, dass wir nicht stehlen sollen, wir wissen, dass wir nicht lügen sollen, wir wissen, dass wir uns lieben sollen, wir wissen ja einen Haufen. Uns mangelt es ja nicht an Wissen. Aber der Glaube ist nicht eine Wissenschaft, sondern ist eine Täterschaft. Das nützt nichts, wenn ich weiß, dass ich nicht lügen soll und ich lüge dauernd und sage dann, ja, ich weiß, ich sollte es nicht. Sondern, wenn ich es nicht tue, und dazu gibt mir auch Gott die Fähigkeit. Also Glaube ist eine Täterschaft. Und Gott wird es uns lohnen, wie diesen Dienern. Nicht der Erfolg ist das Ausschlaggebende. Denn der 5 Pfund eingebracht hat, der wird nicht gemessen an dem, der 10 Pfund eingebracht hat. Wird dann nicht gesagt, was hast denn du gemacht? Der andere hat 10 Pfund, du nur 5. Stimmt doch was nicht. Du hast irgendetwas noch falsch gemacht. Dafür musst du mir jetzt noch büßen. Nein, kein Wort über so irgendetwas. Der hat halt 10 erwirtschaftet und der andere 5. Der eine kommt über 10 Städte, der andere über 5. Jeder wird belohnt, keiner wird getadelt. Es ist wichtig, das zu beobachten. Keiner wird getadelt. Der Dritte hat nun jetzt ein Problem. Sein Geld hat sich nicht vermehrt. Er kommt zu dem König und sagt, Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es in ein Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Wunderbar. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Wie kommt dieser Mann wohl auf so eine Idee? Die ersten beiden Männer sind ja gerade der Beweis dafür, dass der König ihnen mehr anvertraut hat, als sie erarbeitet hatten. Die ersten Männer zeigen ja gerade, dass der König ihnen das Pfund gegeben hat, ohne Gegenleistung. Dann konnten sie den Ertrag behalten und darauf aufgebaut bekamen sie noch die Herrschaft über Städte. Er hat ihnen in diesem ganzen Akt überhaupt nie nur etwas weggenommen, sondern nur immer gegeben. Wie kommt dieser Mann dazu und wie hat er diese Dreistigkeit und diese Frechheit, diesem König das einfach so platt ins Gesicht zu sagen? Ist fast nicht zu fassen. Nichts musste er für das Pfund zahlen. Er hat es einfach so bekommen. Nur weil er zu faul war, den Auftrag wahrzunehmen, klagt er nun den König an, der Unbarmherzigkeit. Ich finde es eine ungeheuerliche Frechheit, was er tut. Vielleicht verhält er sich nach dem Motto, Angriff ist der beste Weg zur Verteidigung. Und dann greift er an. Das tun wir ja manchmal, auch in Beziehungen. Wir mal verfehlen uns gegenseitig und anstatt mal einzugestehen, dass ich da vielleicht einen Fehler gemacht hätte, greife ich den anderen voll an, frontal, und mache ihn fertig. Ich entwürdige ihn und mache ihn schlecht. Dabei bin ich das Problem. Das ist ein interessantes Schema, das hier abläuft. Angriff scheint offenbar manchmal der beste Weg zur Verteidigung. Da kann ich von mir ablenken. Ich kann den anderen zum Problem machen. Nicht ich bin mir das Problem, sondern der König, der Unbarmherzige, der alles wegnimmt und der streng ist. Sind wir manchmal nicht auch so? Vielleicht Gott gegenüber, aber auch vielleicht Freunden gegenüber. Manchmal wäre es besser, wir würden sagen, du, das ist mir in die Hose gegangen. Oder das habe ich wirklich vergessen, tut mir leid. Wir müssen ja nicht immer gleich den Boden abschlecken, wenn wir etwas falsch gemacht haben und vor dem anderen kriechen wie arme Würmchen. Aber man kann einfach ganz normal sagen, du, ich habe es verpatzt. Ich wollte es besser machen. Oder ich war zu müde. Oder ich war auch zu faul, das gibt's auch. Ich bin auch manchmal zu faul. Vielleicht kennt ihr das auch. Manchmal mag man einfach nicht und man weiß, man sollte. Man kann sich nicht aufrempeln. Dann kann man dazu stehen oder man kann den anderen angreifen. Und der König antwortet ihm nun, du Nichtsnutz, du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin. Dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Also er sagt nicht, dass es so war. Also der König rechtfertigt sich jetzt nicht, das hat er gar nicht nötig. Aber er sagt, wenn du dieser Meinung warst und das wusstest, dann bist du ja eh blöd. Oder? Dann hast du nämlich einen Kardinalfehler gemacht. Wenn ich so wäre, dann, warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank getan, dass es noch Zinsen trüge? Die Worte dieses Mannes haben seine Gesinnung verraten. Er ist ein böser Diener. Und seine Anklage ist eher eine Ausrede. Würde er der Überzeugung sein, dass sein Herr ein harter Mann ist, dann hätte er doch gearbeitet und das Geld eingesetzt, dass es sich vermehrt, um ja nicht bestraft zu werden. Ich glaube, der Mann hat ein anderes Problem. Es war eher Gleichgültigkeit und Ungehorsam. Und dieses Pfund bekam dann der, der 10 Pfunde schon hatte. Jesus macht uns damit auf drastische Weise deutlich, wir können uns nicht auf unsere Rettung ausruhen. Wir können die nicht so einfach so in die Hosentasche nehmen, in ein Tuch einwickeln und sagen, juhu, ich bin gerettet und alles andere interessiert mich jetzt nicht mehr. Alles andere ist mir zu viel. Jesus erwartet, dass wir wirken, bis er kommt. Er will, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Er möchte nicht, dass wir die Rettung einfach so aufbewahren, wie wir Silbermünzen zu Hause in unseren Schubladen haben. Und die dann hervornehmen, um mal zu zeigen. Jesus will uns an der Arbeit finden, wenn er zurückkommt. Aber wer ist nun der Diener, der sein Pfund vergraben hat? Er ist einer, der Jesus kennt, denn er ist ein Diener von ihm. Und der um die Rettung weiß, der aber nicht bereit ist, Opfer zu bringen. Er ist ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht wirken lässt. Er ist egozentrisch und kümmert sich vor allem um sich selbst. Diesem Menschen geht es darum, wenn er in einen Gottesdienst geht, dass der Gottesdienst so ist, dass er auf ihn zugeschnitten ist und alles, was anders ist, das passt nicht, das muss reklamiert werden, das muss beanstandet werden. Das sind Menschen, die einfach die Orte suchen, wo sie auftanken und profitieren können, aber nicht merken, dass sie gefragt sind, vielleicht da und dort eine Handreichung zu tun, vielleicht da und dort mal zu helfen, etwas aufzubauen, vielleicht da und dort zu stützen. Es hängt sicher mit dem Bild zusammen, das wir gewöhnlich von Gott haben, ein nicht sehr tiefes, aber gängiges Bild. Gott ist zweifellos ein Gott der Liebe, also wahnsinnig nett. Aber so stimmt das Bild nicht. Wir assoziieren Liebe schnell mit nett, freundlich und ganz tief drinnen mit harmlos. Das Bild eines harmlosen Gottes, das hat aber nie gestimmt. Und es wird auch nie stimmen. Gott ist nicht der harmlose Gott, dem wir auf die Schultern klopfen. Nicht der Opa, dem man dann noch sagt, ja, ich weiß, du bekommst nicht mehr so alles so mit, ich erkläre dir das jetzt noch, dass du auch noch weißt, wie es läuft. Gott ist nicht harmlos. Gott ist heilig und gerecht und barmherzig. Und Gott hat uns ausgerüstet und hat uns befähigt. Dieser Mann ist ein Gläubiger, der in einer gewissen Gleichgültigkeit in seinen Tag so dahin lebt, vermutlich an Veranstaltungen auch ab und zu teilnimmt, wie Bibelstunden und Gottesdienste, aber selbst nicht tätig ist in der Arbeit für das Reich Gottes. Er würde nie wirklich eine Aufgabe übernehmen, die seine Freiheit einschränken könnte. Das Motto ist, Hauptsache, ich bin gerettet. Bei dieser Gesinnung tut man so wenig als möglich. Man meint, Gott müsse zufrieden sein, wenn wir uns schlechter Handlungen enthalten. Der Diener scheint jetzt noch in diesem Gleichnis, und ich weiß, es ist umstritten und ihr könnt das auch anders sehen, er scheint aber noch so ganz knapp wegzukommen. Und mir kommt dann natürlich diese Begebenheit in den Sinn, die Jesus erzählt, die Paulus den Korinthern sagt, mit diesem Gericht von den Gläubigen. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Also Jesus ist das Fundament und was wir darauf aufbauen, das kommt dann ins Feuer. Und was beständig bleibt, ist gut. Und dann gibt's diesen Fall, also das heißt, das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft. Wenn das, was ein Mensch gebaut hat, die Probe besteht, wird er belohnt. Das sehen wir ja genau in diesem Gleichnis. Dann wird er belohnt. Gott geht es bei den Gläubigen um Belohnung und nicht um Bestrafung. Wenn es aber verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie jemand, der gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Das könnte dieser Dritte sein. Könnte. Wir können auch darüber streiten. Aber es hat keinen Wert, darüber zu streiten. Wenn es jemand anders sieht, Ich habe nichts Fundamentales dagegen. Die Aussage, was Jesus damit uns sagen will, bleibt trotzdem bestehen. Egal, ob wir sagen, der war Christ oder der war nicht Christ, ist in dem Sinn nicht relevant. Aber um eines, was es geht, ist, dass wir das, was uns Gott geschenkt hat an Begabung durch den Heiligen Geist, dass wir das gebrauchen und dass wir uns brauchen lassen, um da Gott zu dienen. Wie steht es mit deinem und mit meinem Werk? Vielleicht möchte Jesus, dass du in die Mission gehst, zum Beispiel. Vielleicht weißt du das. Vielleicht hat dir das Gott schon mal deutlich gemacht, aber du willst es nicht wissen. Oder Gott hat dir deutlich gemacht, da und da kannst du Hand anlegen, sei es in einem Arbeitsbereich in der Gemeinde, aber du willst nicht. Du hast keine Zeit. Zu viel Aufwand, aber du weißt, du bist begabt, du könntest das tun, aber du willst nicht. Und du könntest auch Zeit erübrigen. Denn was einem wichtig ist, für das kann man meistens Zeit machen. Und wir leben in einer Zeit, und ich glaube, das war immer so, die Zeit will uns alles stehlen, damit wir für das Reich Gottes keine Zeit mehr haben. Und ich freue mich immer, wenn ich beobachte, wenn Mitarbeiter in der Gemeinde so arbeiten, wie wenn sie im Beruf wären, wirklich Verantwortung übernehmen, wenn es ihnen nicht egal ist, wenn etwas schief läuft. Wenn sie darüber nachdenken, wie kann man das besser machen? Oder etwas unternehmen und Initiative ergreifen. Es geht nicht darum, verstehe mich nicht falsch, das ist nicht eine Motivationspredigt, wo ich jetzt will, dass jetzt nachher alle zu mir kommen und sagen, ich übernehme den Job und ich bin mal da angefragt und habe Nein gesagt, das tut mir schaurig leid, jetzt sage ich ja nach dieser Predigt, jetzt hast du ja uns richtig gefeuert. Ich will nicht in dem Sinn feuern. Man kann auch, man muss nicht alles machen. Es geht aber darum, dass ich mich frage, ob ich überhaupt etwas tue. Ob ich mich überhaupt einbringe und ob ich mich überhaupt von Gott gebrauchen lasse. Ob der Heilige Geist in mir wirklich wirken kann. Und ob er mir wirklich etwas aufs Herz legen kann. Das heißt, dass ich praktisch mitarbeite, sei es, wenn ich finanziell Möglichkeiten habe, dass ich die ausnutze und investiere im Reich Gottes. Sei es, dass ich einfach meine Begabungen brauche, auch alle die praktischen Dinge aufsetzen, auch wieder der Apero nachher oder den Saal bereit machen. Das ist alles im Dienst des Reiches Gottes. Das dient alles dem Reich Gottes. Wenn das nicht getan würde, dann, wenn niemand das Mikrofon eingestellt hätte, könnte ich nicht predigen oder ich müsste noch mehr schreien. So läuft das im Reich Gottes. Und Jesus meint nun hier mit diesem Gleichnis, wenn ich weg bin, dann arbeitet und wuchert mit dem, was ich euch gegeben habe. Jeder sein Teil, es ist wenig, ihr seid nicht überfordert, aber tut das und euer Lohn wird groß sein. Und das, was ihr erarbeitet habt, und das ist in diesem Gleichnis auch noch sehr schön, das bleibt als Wert bestehen. Jeder, der die 10 Pfunde gebracht hat, der konnte die 10 behalten, hat es nicht gesagt, gib mir die 10. Der mit den 5 Pfunden konnte die 5 Pfunde behalten. Was wir an Reichtum bekommen, das können wir sogar noch behalten. Das finde ich noch ganz schön. Ich kann euch sagen, wenn wir uns im Reich Gottes investieren, auch wenn es uns manchmal etwas kostet an Kraft, an Geld, an Zeit. Es wird eine Befriedigung sein. Und es wird euch mehr befriedigen als manches, was wir so in der Welt erarbeiten können. Und dann noch das, fällt der König noch ein Urteil über die Bürger. Wir sehen, das ist dann ganz getrennt über die, die Jesus oder diesen König nicht anerkennen wollten als König. Das ist das Bild für das jüngste Gericht. Alle, die Jesus nicht als König anerkennen und ihm dienen, die werden verloren gehen. Und wenn du noch Jesus nicht als deinen König hast, dann kann ich dir nur eins sagen. Erstens, einen besseren König findest du nirgends, der dich mehr belohnt, der barmherziger ist, der gnädiger ist, findest du nirgends. Er ist nämlich nicht so, wie dieser Dritte das beschrieben hat. Er hat eine völlig verschobene Vorstellung gehabt. Und du hast ewiges Leben. Du bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und du kommst eben nicht in das Gericht, das hier beschrieben wird, die Verdammnis, die hier beschrieben wird durch das Vernichten der Feinde. Jesus erklärt mit diesem Gleichnis, dass die Jünger eine Zeit der Bewährung vor sich haben. Das zu Recht erwartete Königreich wird nicht so schnell anbrechen, wie sie gedacht hatten. Und wir leben heute genau in diesem Spannungsfeld. Jesus hat uns gerettet, wir sind mit dem Heiligen Geist beschenkt, der uns führt und leiten will, und wir können diesen Geist in uns wirken lassen und viel Frucht und Segen bringen in dieser Welt. Wir werden nicht die Welt umkrempeln, die Welt wird nicht nach unserem Diktat laufen, aber wir werden Frucht bringen und wir werden Erträge bringen und Gott wird sie uns belohnen. Wie steht es mit deinen Begabungen, mit deinen Pfunden? In dem, was du, was Gott in dich gelegt hat, hast du das in ein Tuch gepackt, dass du dann hervornimmst, wenn ein paar Gläubige da sind und dann sagst du, guck, so habe ich mich bekehrt, da. Dann hast du es erzählt und packst es wieder zusammen, dann nimmst du es wieder in den Sack. Gut verwahrt, ja, niemand antastet. Oder lässt du dich gebrauchen von Gott? Ich wünsche, dass Jesus jeden von uns sagen wird, wenn wir miteinander ihm entgegengehen und nebeneinander stehen und dann die Verteilung der Belohnungen ist und wir hängen uns ein und sagen, ja, wir waren doch da miteinander im Helvetiaplatz, weiß noch, was uns Gott geschenkt hat, und dann kommt einer nach dem anderen vor diesem König und dieser König sagt, sehr gut, du bist tüchtiger Diener gewesen, weil du in kleinen Dingen zuverlässig bist, werde ich dich zum Herrn über 5 Städte und dich werde ich über 7 Städte setzen, dich werde ich über 3 setzen und dich werde ich über 10 setzen und dich über 20. Aber jeder bekommt Städte und ich kann euch garantieren, keiner, der 3 Städte bekommt, der wird nicht eifersüchtig sein auf den, der 10 Städte bekommt. Jeder wird dankbar sein für dieses eine Wort, das Jesus sagen wird, sehr gut. Wunderbare Dinge. Das wünsche ich jedem von uns. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, dass du gnädig und barmherziger Gott bist. Ganz und gar nicht so, wie dieser dritte Mann dich charakterisiert hat. Nicht einer, der etwas wegnimmt, das er überhaupt nie geschenkt hat. Nicht einer, der uns ausnutzt. Sondern du bist einer, der beschenken möchte. Der geben will. Der Erbarmen hat, der gnädig ist. Und du hast uns auch ausgerüstet. Und alles, was wir tun, das tun wir ja gar nicht aus unserer eigenen Kraft. Du hast uns dazu befähigt, seien es natürliche oder seien es geistliche Gaben.